Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Die Menschen gehen auf die Straße. Die Empörung ist groß nach dem Asylvorstoß von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz im Deutschen Bundestag. Gilt die vielbeschworene Brandmauer gegen die AfD nicht mehr? Die Reaktionen fallen scharf und einschneidend aus. Ebenso wie der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg gibt auch der Fotograf Luigi Toscano sein Bundesverdienstkreuz zurück. Wir sprechen mit ihm über diese Entscheidung. Außerdem schauen wir uns an, wie der große Burkhard Klausner in Düsseldorf zu König Lear wird und in Mannheim eine klanglich verfremdete La Traviata-Aufführung über die Bühne geht. Seit diesem Mittwoch treibt es nicht nur tausende Menschen gegen rechts auf die Straße, sondern auch gegen die Union und ihren Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Dass er sich im Bundestag die Stimmenmehrheit bei der AfD holte und es am Freitag auch noch einmal versucht hat, ein Tabubruch mit Folgen, der viele schockiert. Die sonst zurückhaltende Altbundeskanzlerin Merkel wagte sich mit ihrer deutlichen Kritik als eine der ersten aus der Deckung. Michel Friedmann gab sein CDU-Parteibuch zurück. Und auch andere haben das Bedürfnis, ein deutliches Zeichen zu setzen. Zu ihnen zählen der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg und der Fotograf und Filmemacher Luigi Toscano. Beide geben aus Protest ihre Bundesverdienstkreuze zurück. Luigi Toscano zeigt in einer Ausstellung in Dresden gerade Porträts von Holocaust-Überlebenden. Vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen. Guten Abend, Herr Toscano.
Guten Abend.
Warum haben Sie sich entschieden, Ihr Bundesverdienstkreuz zurückzugeben?
Naja, Sie müssen verstehen, dass ich, als ich das mitbekommen habe, war ich gerade in Polen. Ich habe gerade einen Holocaust-Überlebende abgeholt aus Auschwitz von den Feierlichkeiten bzw. von dem Gedenktag und habe sie dorthin gefahren, wo ein weiterer wichtiger Ort für sie gewesen ist. Und ich komme abends ins Hotel und gucke mir die Nachrichten an und ich war einfach entsetzt darüber, was da gerade stattgefunden hat. Und das hat mich so bewegt und so umtriebig gemacht, dass ich zunächst erstmal angedroht habe, dass ich das zurückgeben möchte, aus Protest sozusagen. Und das hat eben mein Freund, der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg, mitbekommen. Und er hat dann zu mir gesagt, er überlegt auch gerade, also einfach zurückzugeben. Und dann haben wir dann telefoniert und dann habe ich gefragt, sollen wir? Und dann hat er gesagt, komm Luigi, wir machen das jetzt, da müssen wir jetzt durch. Und dann haben wir es beschlossen und ich habe das dann öffentlich verkündet sozusagen.
Sie haben sich also abgesprochen. Und haben Sie denn auch damit gerechnet, dass es diese entsprechende Aufmerksamkeit dafür auch gibt? Denn Ihre Entscheidung ist ja dann auch in der Debatte im Bundestag zum Beispiel angesprochen worden am Freitag. Hatten Sie gehofft, dass das eine derartige Wirkung auch haben würde, dass man das so wahrnimmt?
Dass es eine Wirkung bekommt, das habe ich natürlich gehofft. Aber dass sie jetzt so groß gewesen ist und auch noch ist, das war mir nicht bewusst und ich glaube auch Albrecht war es auch nicht bewusst, weil wir hatten gestern miteinander telefoniert und er hat dann nur gesagt, Luigi, weißt du, was hier los ist? Heute waren schon 3 Fernsehsender da und ich muss am laufenden Band Interviews geben. So viele Interviews habe ich das ganze Jahr noch nicht gegeben. Also wissen Sie, das war schon eine Menge und auch bei mir haben sich sehr viele Korrespondenten und Journalisten aus der ganzen Welt gemeldet und hatten nach einem Interview gefragt. Aber nein, so groß habe ich nicht gedacht, dass es wird.
Wie haben Sie denn diesen Mittwoch im Bundestag erlebt? Sie haben schon gesagt, Sie haben es dann eigentlich erst am Abend mitbekommen. Die Debatten, die da stattgefunden haben, die auch am gestrigen Freitag ja immerhin dazu geführt haben, dass der geplante Gesetzentwurf der Union nicht mit den Stimmen der AfD verabschiedet werden konnte, weil einige Mitglieder von der Union und der FDP dann doch einen Rückzieher gemacht haben. Was würden Sie sagen, war für Sie das Schlimmste an diesen Debatten oder überhaupt an der Tatsache, dass das am Mittwoch so stattgefunden hat?
Naja, wissen Sie, in dem Moment, als das Ergebnis quasi verkündet worden ist und als klar war, dass die CDU diesen Beschluss durchbekommen hat mit der Hilfe einer zum Teil erwiesenen rechtsextremen Partei, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil seit 1945 ist so was noch nie passiert und in dem Moment ist es passiert und ich muss ehrlich zugeben, ich stand auch den Tränen ziemlich nah und ich war einfach entsetzt und enttäuscht und auch noch sehr bewegt, muss ich zugeben, ja.
Der Mittwoch war auch noch der Tag, an dem im Bundestag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wurde. Sie haben sich mit Ihrem Fotoprojekt Gegen das Vergessen intensiv mit dem Holocaust beschäftigt, haben Überlebende teilweise auch mit aufwendigen Recherchen überhaupt erst gefunden. Hat diese Arbeit einen Blick auf Ihre politische Haltung verändert? Hat es nochmal besonders dazu geführt, dass Sie diese Debatte auch anders wahrgenommen haben?
Ja, natürlich. Wissen Sie, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich in dem Moment, als ich das vernommen habe, ja in Polen war, in der Nähe von Auschwitz, und ich auch ganz eng mit einer Holocaust-Überlebende unterwegs war. Und dann sowas mitzubekommen, wissen Sie, der ganze Prozess hat mich so entsetzt und so tief verletzt auch, ja, dass ich einfach nur wütend und traurig zugleich war. Und als ich dann die Bilder gesehen habe, wie die AfD da jubelt, triumphiert hat, und das war alles ziemlich entsetzlich für mich, muss ich zugeben.
Nun gehen, wie gesagt, tausende Menschen auf die Straßen. In Hamburg waren es 60.000. Für morgen sind auch noch mal große Demonstrationen angekündigt. Die CDU bereitet sich auf massive Proteste bei ihrem Bundesparteitag in Berlin am Montag vor. Wie nehmen Sie das wahr? Könnte aus diesem historischen Mittwoch vielleicht doch noch etwas Positives entstehen?
Es muss was Positives entstehen. Ich verlange das auch. Ich bin jetzt von einigen Organisatoren eingeladen worden, an Demonstrationen zu sprechen. Ich kann leider nicht, weil ich in Dresden bin und mit Anna hier bin. Anna ist eine Holocaust-Überlebende. Ja, also ich bin so glücklich und ich freue mich sehr, dass so viele Menschen es schaffen, auf die Straße zu kommen und Zivilcourage zu zeigen und auch eine Haltung einzunehmen. Und das glauben Sie gar nicht, wie historisch das werden kann, glaube ich.
Der Bundespräsident Steinmeier hat Sie nun zum Gespräch eingeladen. Werden Sie sich vielleicht sogar umstimmen lassen und das Bundesverdienstkreuz dann doch behalten, wenn er gute Argumente dafür finden könnte?
Nein, also ich bin da echt oldschool, muss ich sagen. Also wenn ich einen Entschluss gefasst habe, dann steht es auch. Das habe ich schon seiner Sekretärin gesagt. Das ist schön und es ist auch wichtig, glaube ich, dass der Bundespräsident uns sehen will. Aber mein Entschluss steht. Und ich glaube, so wie ich Albrecht einschätze, sein Entschluss steht auch. Es ist, glaube ich, richtig, das so zu machen. Und ich möchte mich auch nicht, darum werde ich auch bitten, den Bundespräsidenten nicht zu versuchen, mich zu überreden oder sonstiges, weil ich selbst stehe dazu und dazu möchte ich auch stehen, genau.
Und von dem Dammbruch, von dem ständig die Rede ist, dem großen Tabubruch, gehen Sie davon aus, dass sich das fortsetzen könnte? Haben Sie das Gefühl, dass in Deutschland eine Situation entstehen könnte, wie Sie die Überlebenden, mit denen Sie zusammengearbeitet haben für Ihre Ausstellung, schon einmal erlebt haben? Haben Sie das Gefühl, das könnte passieren in Deutschland?
Tatsächlich, also viele der Überlebenden, mit denen ich noch in Kontakt bin, die haben eigentlich seit die AfD so in den Mittelpunkt gerät in unserer politischen Gesellschaft oder in unserer politischen Diskussion, haben die große Sorge, weil sie berichten mir immer wieder davon, wie viele Ähnlichkeiten es gibt. Damals, als Hitler an die Macht gekommen ist, da gab es auch diese Spielchen und diese Gelegenheiten. Und da haben sie mir gesagt, Luigi, wir müssen so aufpassen. Wir sind in großer Sorge, dass das nochmal passiert. Und das ist auch so mein Appell, den ich eigentlich noch nach wie vor habe, dass wir da einfach auch aufpassen müssen, nach wie vor. Und wenn es sein muss, vielleicht dann auch 7-mal die Woche auf die Straße gehen, ja, weil letztendlich die sind da und die werden auch nicht so schnell verschwinden, die Geister.
Der Fotograf Luigi Toscano über den historischen Mittwoch im Bundestag und die Proteste gegen rechts. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Der politische Kampf um die Macht ist hart, viel wird für ihn geopfert. Wir sehen es in diesen Tagen mehr als deutlich. Natürlich hat schon Shakespeare das gewusst. Man kann dies in seinen Königsdramen überall finden, auch im Stück über den greisen König Lear, der sein Land unter seinen Töchtern verteilt und doch verstoßen wird. Es ist eine der großen Paraderollen für Schauspieler und längst auch übrigens für Schauspielerinnen. Nun hat sich Burkhard Klausner der Rolle gestellt am Düsseldorfer Schauspielhaus. Unser Kritiker Peter Klaus war für uns in der Premiere. Schönen guten Abend, Herr Klaus.
Ja, einen schönen guten Abend.
Burkhard Klausner gehört zu den bekanntesten deutschsprachigen Schauspielern seiner Generation auf der Bühne, in Film und Fernsehen. Ihm liegen vor allem die grüblerischen Figuren. Was ist denn das für ein Lear, den Klausner da heute Abend gezeigt hat? Auch ein Grübler?
Am Anfang ist es auch ein Grübler und ich will es am Anfang auch gleich sagen, Burkhard Klausner war für mich die Rettung an diesem Abend. Ich habe ihn sehr gern beobachtet, wie er den König zunächst recht lakonisch darstellt, vorführt als selbstsicheren Egozentriker. Da blitzt auch Ironie auf und dann ist da das Abdriften in Verzweiflung und Umnachtung und das gestaltet Klausner fern von Pathos, fern von Kitsch. Aber Problem, die Inszenierung, die ist in einem gesellschaftlichen Nirgendwo angesiedelt. Vom politischen Kampf um die Macht ist da gar nichts mehr geblieben, was mich sehr, sehr erstaunt hat. Und so gerät dann leider auch Burkhard Klausner mit seinem Können ins Abseits, denn mehr als das Porträt eines unglücklich verstoßenen Alten ist ihm nicht abgefordert worden. Burkhard Klausner arg unterfordert.
Ja, aber arg unterfordert und trotzdem ohne Pathos, wie Sie sagen. Ich glaube, reinhören sollten wir mal. Wir hören uns mal an, wie er das angelegt hat.
Hört, dass wir das Reich gedrittelt haben. Uns ist fest unser Vorsatz, Sorgen und Mühe von unseren Schultern zu nehmen, sie jüngeren Schultern aufzulasten, während wir entbürdet kriechen hin zum Tod. Wir sind zur Stunde willens, unserer Töchter Mitgift jeweils zu klären, dass zukünftigem Streit schon vorgebeugt ist heut. Sagt, meine Töchter, da wir uns jetzt entkleiden wollen von Macht, von Landbesitz und Sorge für den Staat, von welcher sollen wir sagen, sie liebt uns am meisten, auf dass unsere reichste Großmut dort trifft, wo zur Natur Verdienst ein Recht hat?
Ja, da hören wir den sachlichen König Lear am Anfang von Burkhard Klausner. Wie driftet er denn dann in den Wahnsinn, wenn Sie sagen, er macht es ohne Pathos?
Indem er sehr viel leiser wird, indem er verhaltener wird, indem er sich auf seine Innerlichkeit verlässt. Man darf nicht vergessen, Klausner gehört zu den Schauspielerinnen und Schauspielern, die betreten eine Bühne und da passiert schon was. Man kann es gar nicht erklären. Nennen wir es Aura, nennen wir es Charisma. Darauf verlässt er sich und macht keine Mätzchen mit. Andere Schauspielerinnen und Schauspieler haben nicht diese Stärke. Da ist dann leider artistischer Leerlauf zu beobachten. Ausgestellte Posen, vorgeführte Wortkaskaden. Das bei ihm nicht. Und wie gesagt, ich habe mich an ihm, an seiner Darstellung festgehalten.
Das heißt, der Rest des Ensembles konnte nicht mithalten?
Die konnten einfach nicht mithalten, weil sie nicht dazu aufgefordert wurden, von der Regie wenigstens sowas wie Charakterskizzen zu entwickeln, geschweige denn Charakterstudien. So ist es denn auch langweilig. Und man muss sagen, die Eindampfung hier auf eine Stunde 45 Minuten, so wagemutig sie ist, so halte ich sie denn doch für falsch vom Regisseur Jewgeni Titow, weil er das Gesellschaftliche, das Politische rausgenommen hat. Bei Shakespeare geht es ja ganz deutlich auch noch um eine zweite Geschichte, die Geschichte des Grafen Gloucester. Es geht ums Kriegführen, es geht um Morden. Das alles wegen Macht und Besitzgier, das ist hier nicht zu erleben. Und man fragt sich, warum wird eigentlich diese Fassung des Lear gespielt, wenn man das Können von Burkhard Klausner zeigen möchte? Dagegen hätte ich gar nichts. Lasst ihn Lear solo spielen.
Ja, aber es ist ja, wie Sie schon sagen, ein Stück, das eigentlich viel zu bieten hat, auch an anderen Rollen und Konflikten. Ich habe mal ein paar Fotos gesehen, die im Vorfeld veröffentlicht wurden. Da gab es üppige Barockkostüme. Ist das vielleicht, dass es ein so atmosphärischer Abend werden sollte, der Schauwerte hat und der einfach sich auf einen unterhaltsamen Stoff konzentriert?
Nee, das ist es eben leider auch nicht. Ich gestehe, ich bin sehr ratlos. Ich weiß nicht, was es für ein Abend ist. Die Stückfassung konzentriert sich im Grunde auf die emotionale Ebene der Vorlage, aber sie bietet nicht ein Quäntchen Gefühl. Die Figuren sind hier, bis auf Lear selbst, Stereotype. Beispiel, es geht da in Sachen Sex durchaus zur Sache. Trotzdem muten die Figuren ganz seltsam geschlechtslos an, weil sie blutleer sind. Da wird deklamiert, da wird aufgesagt, aber es wird nicht gelebt auf der Bühne, kein Herzschlag.
Das sind harte Worte. Ging es denn dem Publikum ähnlich wie Ihnen oder wurde zumindest der große Burkhard Klausner entsprechend gefeiert?
Es wurde gejubelt, es wurde geschrien, das ist in Düsseldorf bei Premieren so üblich, das dauerte so, es gab keinen Vorhang wirklich, der runterging, wenn ich mich nicht verzählt habe, 6, 7 Vorhänge lang, deutlich weniger fürs Inszenierungsteam, also Regisseur und Co. Und in der Straßenbahn, da waren dann junge Leute zu erleben, mit denen man ins Gespräch kommen konnte, die drin waren, die sagten, komischer Abend, langweilig, hatte mit dem Lier, den wir mal gelesen haben, der war so spannend, damit hatte das ja leider gar nichts zu tun.
Das klingt leider wirklich nicht sehr erfreulich. Peter Klaus war in der Premiere von Shakespeares König Lear am Düsseldorfer Schauspielhaus. Die nächste Vorstellung gibt's dort am Donnerstag zu sehen. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke.
Was passiert, wenn rechtsnationale Parteien in Regierungsverantwortung kommen? Das lässt sich seit etwas mehr als einem Jahr in der Slowakei beobachten. Die slowakische Nationalpartei SNS hat bei der Parlamentswahl 2023 nur 5,6% der Stimmen erhalten. Aber die Kulturministerin ist eine frühere Fernsehmoderatorin und spätere Verschwörungserzählerin und will die slowakische Kultur zu ihren angeblichen Traditionen zurückführen. Die Leitungen der meisten Kulturinstitutionen des Landes hat sie ausgetauscht. Internationale Partner und Geldgeber ziehen sich bereits zurück. Noch organisieren große Teile der Kulturszene Widerstand. Aus Protest kündigten zuletzt mehr als 100 Beschäftigte der slowakischen Nationalgalerie. Marianne Allweis über die prekäre Lage der Kultur in der Slowakei.
Klára Hudáková war jahrelang für die Öffentlichkeitsarbeit der slowakischen Nationalgalerie zuständig. Nun erklärt sie in einer öffentlichen Protestaktion, warum sie den größten Verbund von Kunstmuseen in der Slowakei verlässt, gemeinsam mit mehr als 100 anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In den letzten 6 Monaten ist unsere Leitung 3-mal ausgetauscht worden. Alle 3 Personen, besonders der aktuelle Direktor, haben nicht die entsprechenden Kompetenzen, Interessen und Erfahrungen. So könne die Nationalgalerie das ihr anvertraute Kulturerbe nicht bewahren. Die Zerstörung hat bereits begonnen, ergänzt die 2. Initiatorin der Massenkündigung, Susanna Varanikova. Die Institution kollabiert. Im Januar zog sich der größte private Geldgeber der Nationalgalerie, die Tatra Bank, zurück. 3 ausländische Museen beendeten ihre Zusammenarbeit, darunter die staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Sie sehen die Sicherheit ihrer Leihgaben nicht mehr gewährleistet. Mehrere Ausstellungen in Bratislava mussten abgesagt werden. Die slowakische Kulturministerin Martina Šimkovičová hat vergangenen Sommer die langjährige Direktorin gefeuert. Sie wirft ihr Vetternwirtschaft und Missmanagement vor. Hier hatte sich eine gewisse Gruppe gebildet, die jahrelang von Steuergeldern gelebt hat. Und plötzlich sind wir gekommen, so die rechtsnationale Politikerin. Das gefällt dieser Gruppe nicht. Deshalb bezeichnen sie uns als inkompetent. Rechtlich kann die Kulturministerin Führungspersonal austauschen. Inzwischen sind nahezu alle größeren Kultureinrichtungen betroffen, darunter Nationaltheater und Nationalmuseum. Zuletzt verlor der Leiter des slowakischen Literaturzentrums seinen Posten. Ich habe das erwartet, weil ich Informationen hatte, dass ich auf einer Liste stehe, erzählt Pavel Sibila. Die einzige Überraschung war der Zeitpunkt, 3 Tage bevor ich in Elternzeit gegangen bin. Wirklich nicht nett. Eine Begründung gab es nicht. Später erklärte das Kulturministerium, die politische Neutralität der Institution müsse geschützt werden. Sibila ist Mitglied einer liberalen Oppositionspartei. Als Leiter des Literaturzentrums äußerte er sich nicht politisch, anders als nun sein Nachfolger Gustav Murin, ein bekannter Verschwörungserzähler. Das Literaturzentrum hat bereits Sponsoren verloren, die nicht mit dem neuen Leiter kooperieren wollen. Wir sind ein kleines Land und wir haben keinen Milan Kundera oder einen Literaturnobelpreisträger. Für uns ist es ohnehin schon schwieriger als für Polen oder Tschechien, unsere slowakische Literatur zu fördern, auch im Ausland. So ziemlich alles steht auf dem Spiel. Seit Monaten demonstrieren Tausende gegen die Ministerin. Sie verantwortet auch den Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu einem staatsnahen Medium. Auch gegen den russlandfreundlichen Kurs von Regierungschef Robert Fico ziehen Massen auf die Straßen. Fico steht zu seiner Ministerin. Im Parlament wackelt seine Mehrheit. Chaos in der Kultur lenkt von anderen Problemen ab. Viele Kultureinrichtungen haben sich zusammengeschlossen zur Plattform Offene Kultur. Deren Mitglieder wenden sich nach vielen Konzerten oder Aufführungen ans Publikum. Der Schauspieler Jan Kolenik warnt vor den Folgen der rechtsnationalen Politik für die Kultur wie auch für die Gesellschaft. Das Hinwenden zum Faschismus, zum Neonazismus, zum Kommunismus wird bagatellisiert. Das langsame Verschieben des Diskurses kann fatale Folgen haben. Kunst wird dabei missbraucht, um die Gesellschaft zu spalten. Wir wollen aber ein Theater für alle sein.
Marianne Allweis über den Widerstand der Kulturszene in der Slowakei.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bei einem russischen Raketenangriff auf Odessa sind nach Angaben der ukrainischen Hafenstadt etwa 15 Kulturerbestätten beschädigt worden. Der Bürgermeister schrieb im Online-Dienst Telegram, eines der bedeutendsten architektonischen Bauwerke im Stadtzentrum, das Hotel Bristol, sei stark zerstört. Auch die Philharmonie und das Museum für westliche und orientalische Kunst sind ihm zufolge von dem Angriff von gestern Abend betroffen. Das historische Zentrum Odessas steht seit Januar 2023 auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO. Die Philharmonie ist überdies eine von drei Kulturstätten der Stadt, die die UNESCO im September 2023 angesichts des Krieges unter verstärkten Schutz stellte. Deutschlands Museen müssen an ihrer Internationalität arbeiten. Diese Ansicht vertritt die künftige Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann. Sie sollten stärker und freier agieren, sagte die scheidende Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Man müsse zu Menschen im Kulturbereich international enge Beziehungen aufbauen, selbst in problematischen Systemen. Ackermann sieht die Museen in einem extremen Wandel. Die Einrichtungen müssten den Veränderungen angepasst werden. Nach Überzeugung der Kunsthistorikerin brauchen Museen eine einheitliche Haltung, einen eigenen starken Kompass, der intern gemeinsam erarbeitet und permanent diskutiert werde. Der Komponist Helmut Lachenmann wird in Frankreich mit dem Preis des Präsidenten der Republik 2024 ausgezeichnet. Lachenmann wird für sein Lebenswerk geehrt. Er sei einer der einflussreichsten und innovativsten Komponisten zeitgenössischer Musik, teilte die Akademie Charles-Cros mit. Lachenmann hat einen Stil entwickelt, der sich durch klangliche Verfremdungen und neue Spieltechniken auszeichnet. Zu seinen größten Erfolgen gehört die Oper »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern«. Die Ausstellung »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« auf Schloss Moritzburg bei Dresden hat inzwischen mehr als 1,5 Millionen Besucher angelockt. Ein 9-jähriges Mädchen aus Dresden wurde heute als der 1.500.000. Gast begrüßt. Das teilten die Ausstellungsmacher mit. Schloss Moritzburg war die Kulisse für den Filmklassiker »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel«. Der Film ist alljährlich in der Vorweihnachtszeit im Fernsehen zu sehen. Auf Schloss Moritzburg sind unter anderem Kostüme aus der tschechisch-deutschen Koproduktion zu sehen. Die Winterausstellung ist seit 2009 jedes Jahr von Mitte November bis Ende Februar zu sehen.
Denken wir an die Opern von Giuseppe Verdi, dann an den strahlenden Wohlklang des 19. Jahrhunderts. Heute Abend war am Nationaltheater in Weimar Premiere von einem seiner beliebtesten Werke, La Traviata, die Geschichte der an Schwindsucht sterbenden Kurtisane Violetta. Inszeniert von der scheidenden Operndirektorin Andrea Moses, zu hören war da aber diese Musik. Unser Kritiker Uwe Friedrich war am Abend bei der Premiere dabei. Herr Friedrich, was war denn da los musikalisch heute Abend?
Das war eins der elektroakustischen Inlays von Brigitta Muntendorf, mit denen diese Oper ja ergänzt, gelegentlich aufgebrochen wurde. Im ersten Akt zum Beispiel beim berühmten Trinklied, und dann gab es so andere Momente, wo vielleicht Violetta selbst von ihren Erinnerungen irritiert wird, oder bei der Brindisi eben, dass man vielleicht denkt, ach, was hören wir denn da gerade, dieses Wunschkonzert. Konzert, Hitstück, das Abgenudelte wird eben anders eingerahmt. Und bei den Bühnenmusiken, den Fest- und Tanzmusiken, da gibt es so etwas auch. Ist nicht uninteressant. Ich würde es auch für sehr klug durchdacht halten, vom Ende her betrachtet. Denn ganz zum Schluss, wenn Violetta stirbt, hören wir Karnevalsmusik. Dazu sehen wir Mitschnitte von einer CSD-Parade im Osten, die von Rechtsradikalen bedrängt angegriffen wird. Und da wird dann interessanterweise der Tod von Violetta, die in dieser Inszenierung eine Künstlerin, eine Action-Painterin ist, wird dieser Tod gleich zum vielleicht sogar Abgesang an diese Kultur, an diese Diversität. Da wird Andrea Moses dann doch sehr gesellschaft- und fast schon tagespolitisch, indem sie reagiert auf die Entwicklungen in Deutschland im Moment.
Ja, dafür ist sie ja auch bekannt. Das heißt, dieses Konzept insgesamt geht für sie auf, dass man sagen kann, auch diese Musik lässt sich kombinieren mit solchen Störmusiken, möchte ich mal sagen?
Das lässt sich dann kombinieren, wenn man es sich denn gut überlegt. Und das haben die hier gemacht. Die Form des zweiten Aktes, musikalische Form des zweiten Aktes, bleibt wirklich intakt. Es wird sogar die oft gestrichene Cabaletta des Giorgio Germain gesungen, wird oft weggelassen, weil sie vielen Regisseuren und auch Musikern so banal erscheint, was ich für einen Fehler halte. Das ist also alles drin. Die Form wird überhaupt nicht zerstört, sondern ergänzt, und Andrea Moses erzählt, dass es eine sehr zeitgenössische, heutige Geschichte im Bühnenbild von Raimund Bauer. Das sind verschiedene Spielpodien auf der Drehscheibe, die auch immer wieder die Räume verändern können. Und zum Schluss ist es dann so, dass Violetta ihren Tod live streamt. Das ist also alles auch bewusst herbeigeführt. Und dann wird es doch wieder ernst. Es ist gar nicht ironisch, es ist gar nicht witzig, bis auf so ein, zwei klamaukige Momente, die man auch gut hätte weglassen können. Dann wird es aber, wenn es ans Sterben geht, wirklich ernst.
Um die großen Stimmen muss es dabei auch gehen bei solch einer Premiere. Hören wir doch noch mal rein, wie da gesungen wurde. Ja, wir hören es auch hier wieder, eine Verfremdung. Wie hat das geklungen? Wie haben sich die Stimmen durchsetzen können?
Wunderbar, Ilva Stenberg war das gerade als Violetta. Sie darf dann auch ihre ganze Partie singen, und das macht sie ganz hinreißend, sehr souverän, sehr anrührend an den richtigen Stellen. Tae-jun Sun ist ihr Alfredo, sehr kraftvoll, sehr männlich, heroisch und dann auch wieder anrührend. Jochen Kupfer ist der Giorgio Germain, der eben, wie ich gerade schon sagte, sogar seine Cabaletta singen darf. Die alle in den allersichersten Händen bei Dominik Beikirch, dem musikalischen Leiter des Hauses. Er verlässt das Haus jetzt auch mit dem Intendanzwechsel. Und wie er dieses Orchester pulsieren lassen kann, wie er Ruhe reinbringt und dann das Tempo wieder anzieht, dass man spürt, so jetzt hören wir das Herz schlagen, die Aufregung, die Nervosität dieser Violetta Ilva Stenberg, das ist schon ganz große Kunst. Und letztlich genau das, was ich mir von einem Dirigenten wünsche, der dann doch zurücktritt, der seine Idee vom Stück hat, aber dann doch zurücktritt, um es den Sängern zu ermöglichen, das ans Publikum zu übertragen.
Das Publikum ist ein gutes Stichwort. Eingefleischte Operntraditionalisten könnten ja relativ empfindlich reagieren auf so ein Konzept. Das erlebt man in Opernhäusern ja immer wieder, dass das Publikum es nicht gerne hat, wenn man was hineintut, was da nicht schon immer drin war. Wie hat das Publikum reagiert?
Heute war großer Jubel in Weimar im Haus und echter und warmer Jubel, was nicht heißt, dass es jedem gefallen hat. Neben mir saß ein älteres Ehepaar, das sehr schimpfend rausgegangen ist, dann aber auch tatsächlich diskutiert hat, als man auf die Jacken wartete an der Garderobe. Und auch das ist ja eine Qualität einer Aufführung. Das ist was zu diskutieren gibt. Aber insgesamt ist das Publikum Andrea Moses sehr willig und freudig gefolgt bei dieser Intervention und Transportation in die Gegenwart von La Traviata.
Ist so eine Intervention vielleicht mal über das Stück hinaus betrachtet etwas, was man sich grundsätzlich vielleicht häufiger vorstellen könnte in Operninszenierungen, statt einfach nur immer eine Inszenierung über eine Musik zu packen, die oft nicht zusammenpasst? Hier kann man ja mit solchen musikalischen Einschüben das dann doch mal zueinander finden lassen.
Ich bin immer dafür, dass sich Regisseure, Regisseurinnen, künstlerische Leiter sich darüber Gedanken machen, wie stark ist denn die Form oder wo kann es helfen, kann es zu einer neuen Sicht führen, wenn wir wirklich eingreifen. David Marton ist ein anderer Regisseur, der sowas ja gerne macht, auch gerne stark bearbeitet, und doch sitzt man immer drin, oder ich jedenfalls, und denke, das ist extrem musikalisch gedacht und das ist die Quintessenz des Werks, höre ich immer noch, auch wenn es ungewohnt ist. Und so eine Verstörung ist natürlich immer willkommen, bei der man drüber nachdenkt, was reproduzieren wir denn da seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten immer wieder mehr oder weniger bewusstlos. Da aus dieser Klischeefalle rauszukommen, ist natürlich immer gut. Und selbst wenn es mal scheitert, wenn es ein klug durchdachtes Experiment ist, es kann ja auch nicht immer gut gehen, aber neu drüber nachdenken ist nie ein Fehler.
Uwe Friedrich über die Neuinszenierung von La Traviata am Nationaltheater Weimar. Die nächste Vorstellung gibt's dort am 14. Februar zu sehen. Herzlichen Dank. Der Dialog wird im Minsk-Kunsthaus in Potsdam eigentlich immer groß geschrieben. Denn häufig steht dort eine zeitgenössische künstlerische Position neben Kunst aus der DDR. Das gehört quasi zum Konzept des Ausstellungsorts. Meine Kollegin Nathalie Kreis hat sich die neue Ausstellung angeschaut, die tatsächlich auch mit "im Dialog" überschrieben ist. Wer spricht denn da mit wem?
Also im Wesentlichen sind es natürlich die Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus der DDR, die durch ungewohnte Gegenüberstellung in Dialog treten und darüber das Publikum ansprechen. Das Besondere ist, dass hier Werke von sogenannten Staatskünstlern neben Werken von weniger etablierten bzw. auch von oppositionellen Künstlern hängen. Das zeigt schon, dass es darum geht, ein bisschen differenzierter zu gucken, ob und wie man Menschen kategorisiert, eben auch die KünstlerInnen der DDR. Aber am Anfang der Entstehungsgeschichte der Ausstellung steht auf jeden Fall schon mal ein Dialog in Buchform. Das schildert der Kurator David Milnes so.
Henry Schumann hat 1976 ein Buch herausgegeben, das heißt Ateliergespräche, wo er den direkten Dialog mit Künstlerinnen in der Leipziger bzw. Szene der DDR damals gesucht hat und hat dann zum ersten Mal ein Buch veröffentlicht, wo dann Stimmen der DDR-Künstlerinnen direkt zu lesen waren. Mir war es dann von vornherein klar, dass ich direkt ins Gespräch mit den UrheberInnen dieser Bilder treten möchte und habe dann auch in der Sammlung selbst ein Gemälde gefunden, das mich dann noch dazu inspiriert hat. Das ist das Porträt Henry Schumann von Arno Rink.
Aha, also einmal Arno Rink, einer der bekanntesten DDR-Künstler, und diese Begegnung mit dem britischen Kunsthistoriker. Was ist daraus dann entstanden?
Ja, also Milnes hat die Ausstellung in zwei Teile mit verschiedenen Unterkapiteln aufgeteilt. Man kommt rein und im Erdgeschoss begegnet man den historischen Ateliergesprächen. Er hat wortwörtlich das Buch auseinandergenommen und auf lange Tische in Einzelseiten ausgebreitet. Und zu jedem Gespräch hängt mindestens ein Werk aus der Sammlung Hassau-Plattner, also auch manchmal mehrere im Raum. Sie geben Einblick oder Ausblicke aus den Ateliers aus Sicht der Künstler, wie zum Beispiel Harald Metzges Regentag im Atelier oder das Bild Interieur von Wolfgang Mattheuer, das die Künstlerin Ursula Mattheuer-Neustädt konzentriert arbeitend an einem Tisch zeigt. Ein Kapitel ist auch den Werken von Werner Tübke gewidmet, der in diesem Jahr angefangen hat mit seinem monumentalen Werk, das erst 1987 fertig geworden ist, das Panoramabild Frühbürgerliche Revolution in Deutschland. Gemeinsam ist all den Bildern, die hier versammelt sind, dass sie von Mitgliedern des Verbands Bildender Künstler stammen, also alle staatlich anerkannt waren. Auf den ersten Blick fällt auf, wie unterschiedlich diese Positionen damals schon waren, auch wenn sie meist eben noch figürlich bleiben.
Heißt das, hier bleiben die offiziell anerkannten KünstlerInnen unter sich?
Nein, das heißt es auf keinen Fall. Also im Obergeschoss des Minsk trifft man dann auf Dialoge, die so eigentlich nicht stattgefunden haben. Milns hat hier Begegnungen inszeniert, die staatsnahe Positionen mit oppositionellen Arbeiten oder Werken von Künstlerinnen zeigen, die die DDR später verlassen haben. Ein Beispiel dafür ist Ralf Kerbachs Gemälde Dresdner Freunde von 1983-84. Darin stellt er sich selbst damals noch befreundet mit Sascha Andersen und Cornelia Schleime dar.
Ich denke, von der Haltung dieser Staatskünstler der DDR, die hätten mit uns nicht ausgestellt.
Und andersrum wahrscheinlich auch nicht.
Ich hätte das nicht gemacht. Also erstens gab es überhaupt nicht diese Fragestellungen. Also man muss ja auch klarstellen, das Bild, was dort vorne hängt, das habe ich am Westberlin gemalt. Meine wesentlichen Hauptwerke sind alle nach dem Wechsel nach Westberlin entstanden.
Genau, und dieser Grenzübertritt ist ebenfalls ein Unterkapitel der Ausstellung. Diese Ausreise oder auch Flucht lässt einen ja nicht einfach alles abschütteln, was die Vergangenheit bedeutet hat. Und das zeigt sich auch in diesem Gemälde von Kerbach. Er sitzt dann noch mit dem Freund am Tisch und Jahre später erfährt er, dass Andersson einer der härtesten IMs war, die haarklein berichtet haben und die auch dazu geführt haben, dass seine Ausstellung nicht stattfinden konnte und ähnliches. Gabriele Stötzer ist eine von denen, die den DDR-Apparat besonders hart zu spüren bekommen hat. Und sie vertritt in dieser Ausstellung die radikalste Position. Gestern Abend hat sie sich erinnert.
Bei mir war das ja so, dass ich das gemacht habe, um überhaupt zu existieren. Ja, die wollten mich ja wirklich vernichten. Und das hast du immer wieder gespürt, auslöschen. Ja, und deswegen habe ich das einfach gemacht, um zu zeigen, hier bin ich. Ja, ich hätte auch meine Hand hinhängen können. Hier, das bin ich. Und das wollen sie ja immer. Die wollen, dass du aufhörst.
Gabriele Stötzer hat damals eine Unterschriftensammlung gemacht gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976. Und dafür hat sie insgesamt ein Jahr im Gefängnis gesessen. Und trotz oder gerade wegen dieser brutalen Erfahrung ist sie dann dazu übergegangen, hat ein furioses Werk mit ganz unterschiedlichen Medien hinterlassen oder ist immer noch dabei, es zu schaffen.
Und wie kommen diese unterschiedlichen Positionen in der Ausstellung zusammen?
Also Milns hat beispielsweise ein ganz kleines Gemälde von Gabriele Stötzer, ihren Seher in der Wüste, ganz am Ende eines Spaliers gehängt, bei dem links und rechts die großen Malerfürsten hängen. Und auf diesem kleinen Gemälde breitet die Figur die Arme weit aus. Eigentlich ist es nur ein Tuch, das über dieser gedachten Figur hängt. Und sie kehrt dem Publikum den Rücken und auch den Malerfürsten und blickt in eine undefinierte Wüste. Und die Patriarchen der DDR, sozusagen Sitte, Heisig, Mattheuer und Tübke, die in diesem Raum hängen, durften dagegen zur selben Zeit, in der sie im Gefängnis war, 1976 das erste Mal an der Documenta teilnehmen. Das heißt, für sie ging da eine große Türe auf, während sie Frauen wie Gabriele Stötzer eingesperrt haben. Und deshalb nennt Gabriele Stötzer das selber auch erstmal nicht Dialog, sondern Konfrontation. Aber immerhin, sie hat sich darauf eingelassen.
Ja, und funktioniert der Dialog insgesamt?
Also ich glaube auf jeden Fall, es funktioniert dahingehend, dass zunächst mal der DDR-Kunst ein großer Respekt gezollt wird. Und zum anderen zeigt sie, dass man doch sehr viel differenzierter hingucken muss, wer gilt hier als Staatskünstler und was bedeutet das eigentlich und umgekehrt, wer hat wie reagiert. Und das sagt alles noch nichts über die ästhetische Qualität. Da kann man neu drauf schauen.
Nathalie Kreis über die neue Ausstellung im Minsk, Potsdam. Im Dialog heißt sie zu sehen bis zum 10. August. Und wir schauen jetzt noch einmal in die Feuilletons dieser bewegten letzten Woche. Arno Orzesek hat sie für uns aufgeschlagen.
Das ist Lustlektüre für Autokraten, titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung und bezog sich auf den Roman Our Gang von 1971, in dem Philip Roth den fiktiven US-Präsidenten Trick E. Dixon Grönland angreifen lässt. Roth, so erläuterte Andreas Platthaus, zeigt diesen Dixon als skrupellosen Manipulator, der nach Ablauf eines Ultimatums schließlich die dänische Hauptstadt mittels eines Atomschlags zerstören lässt und damit den Krieg beendet, den er nur deshalb vom Zaun gebrochen hat, um davon abzulenken, dass und wie er einheimische Proteste gegen seine Amtsführung niederschlagen lassen wird. Nun wird man Donald Trump vorläufig keinen Atomschlag gegen Dänemark zutrauen wollen. Sehr Trump-esk klingt jedoch Ross' Schilderung der Höllenfahrt von Trick E. Dixon. Nachdem er an den Folgen einer aus kosmetischen Gründen durchgeführten Operation gestorben ist, tritt er in der Hölle sofort als Herausforderer des dort amtierenden Oberteufels Satan an und bemerkt, zwar achte und bewundere ich seine Lügen, doch sind Lügen meiner Ansicht nach nichts, wobei man es bewenden lässt, sondern etwas, worauf man aufbaut. Ich glaube, niemand, nicht Mensch, nicht Teufel, darf sich darauf verlassen, dass die Lügen, die er früher einmal ausgesprochen hat, so kühn und so frech sie zu ihrer Zeit auch gewesen sein mögen, noch ausreichen, die heutige Wirklichkeit zu verfälschen. Ein US-Präsident in der Hölle, einst visionär geschildert von Philip Ross, aufgespießt von dem FAZ-Autor Platthaus. Viel Spaß an der Unterweltfiktion dürfte der niederländische Schriftsteller Leon de Winter haben, der in der Welt am Sonntag Trump zum Übermenschen erhob. Ich liebe die Bilder von diesem großen Mann mit diesen orangen oder mittlerweile eher gelblichen Haaren. Wie er das alles macht, ist so großartig. Er stellt die Vereinigten Staaten als etwas so Großes dar. Er ist so verrückt. Er behandelt das Land fast zärtlich. Er wirkt dabei überlebensgroß, wie diese unglaubliche Kultur Amerikas, die größte Macht, die die Welt je gesehen hat. Ja, er ist mehr Amerikaner als alle Amerikaner zusammen. Und so bewegt er sich, so tanzt er auch. Alles ist over the top. Leon de Winter in der Welt am Sonntag. Ganz anders die österreichische Schriftstellerin Theresa Präauer in der Süddeutschen Zeitung unter dem Titel »Die Zone mit Scheißefluten«. Ein Zitat, das dem ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon zugeschrieben wird und für die Absicht steht, den Medien-Mainstream mittels Zugabe rhetorischer Verdauungsendprodukte zu bekämpfen. Vor diesem Hintergrund formulierte die SZ-Autorin Präauer ein düsteres Zeitbild. Der pausenlos tickernde News-Alert fiebt als Tinnitus weiter. Die Gewöhnung an die Benutzung von Fäkalsprache und grotesker Überzeichnung ersetzt das aufwendigere Bemühen um Diplomatie. Der als Horrorclown verkleidete Despot versteckt hinter Shitshow und Shitstorm sein klares strategisches Programm. Dabei ist die Heuchelei gar nicht zu überhören. Demokratie. Pressefreiheit und Meinungsvielfalt werden so lange verbal angegriffen, bis sie endlich zu bloßen Lifestyle-Accessoires für die wenigen verkommen sein werden. Die gönnt man sich, wo und wann es einem dann doch ganz gut in den Kram passt. Theresa Präauer in der SZ. Flankierend dazu der Artikel »Was die Sprache der Medien mit uns macht« in der Tageszeitung. Der Planet schmiert ab, Deutschland wählt neu und die Medien haben an der Misere natürlich einen Anteil. Nicht nur, weil sie gewalttätigen Männern mehr Aufmerksamkeit geben als den guten Ideen, wie die Welt noch zu retten wäre, sondern auch, weil ihre Sprache oft unappetitlich ist. Linke Medien bilden da leider keine Ausnahme, ärgerte sich Lotte Laloire. Dafür lobte die Taz-Autorin Doris Akrab den beherzten Auftritt der linken Abgeordneten Heidi Reicheneck im Bundestag. Endlich, endlich Licht im Bundestag. Ja, an diesem historischen Mittwoch ging ein neuer Stern am Abgeordnetenhimmel auf. Ja, es gibt eine Alternative zu den Schluffis, den Behäbigen, den Trantütigen und Trutschigen, den an Beamtitis und Ideenlosigkeit leidenden und in gestanztem Politikerphrasendeutsch um den heißen Brei herumredenden, bei einer entscheidenden Abstimmung fehlenden Volksvertreter-Sternchen innen und den rechten Populist-Sternchen innen. Es gibt eine neue Queen im Bundestag, Heidi. Gegen rechts hilft kein erbärmlicher Pastorenton mit geknickter und entmutigter Miene. Man muss den Verantwortlichen in die Augen gucken, auf den Tisch hauen und ihnen ins Gesicht sagen, was sie sind. Erbärmlich. So wie es Heidi Reicheneck in Richtung Friedrich Merz getan hat. Wow. Was für ein Sound, sagen wir, unabhängig davon, ob wir Doris Akrab inhaltlich zustimmen oder nicht. Berühmt-berüchtigt für seine Hasstiraden auf alles links von rechts ist Ulf Poschardt, der Herausgeber der Welt. Und das bringt ihm den mehrseitigen Spiegelartikel »Libertäre Entfesselung« ein, in dem Philipp Oehmke den Journalisten Moritz von Uslar mit einem Poschardt-Kurzporträt zitiert. »Mit beispiellosem Angewidertsein«, ich habe das natürlich schon oft, aber selten so verbittert, so verachtungsvoll gehört, haut Poschardt auf die Medien ein, den Berufszweig, dem er selbst seit gut 3 Jahrzehnten angehört, von dem er sich ausgegrenzt, nicht gehört, nicht geachtet, nicht ernst genommen fühlt, kann ich hier nachvollziehen, es stimmt schon. Und in dessen trostlosester und dunkelster Ecke, Springer, er mehr oder weniger ungehört, nun auch schon seit vielen Jahren Alarm schlägt und das sich stetig weiter radikalisierende, jetzt kurz vor Kopfplatzen stehende Rumpelstilzchen gibt. Moritz von Uslar, so fies wie möglich, über seinen Ex-Spezi Ulf Poschardt in einem Spiegelartikel von Philipp Oemke. Nach so viel Politik und Medien abschließend eine homöopathische Dosis Kultur. Zum meistbesprochenen Film der Woche, The Brutalist von Brady Corbet, sollten Sie vielleicht wissen, dass David Steinitz in der SZ die Frage Murks oder Meisterwerk mit dem Hinweis beantwortete, man fühlt sich trotz der Menge an Erzählstoff als Zuschauer erstaunlich leer, wenn nach 215 Minuten endlich der Abspann einsetzt. Barbara Schweizerhoff hingegen feierte The Brutalist in der Wochenzeitung Der Freitag zugleich als Parabel der Stunde und Film der Stunde. Falls Sie an diesem Sonntag spazieren gehen, tun Sie es bitte auf jeden Fall, einer SZ-Überschrift folgend, mit weit geöffneten Augen.
Arno Orzesek mit dem Blick in die Zeitungen dieser Woche. Das war's für heute bei der Kultur vom Tage mit André Mumort. Danke, dass Sie dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht.